Anne Spiegel, grüne Doppelministerin in Rheinland-Pfalz und Mutter von 4 Kindern, will Ministerpräsidentin des Landes werden. Die 40-Jährige lebt mit ihrer Familie in der Pfalz und liebt da besonders die Badeseen. SWR-Moderatorin Annalena Dörr hat sie am Ufer der Schlicht getroffen. Anne Spiegel.
Ja, wir sind hier, weil das einer meiner absoluten Lieblingsorte ist. Schon seit früher Kindheit, verbindet damit ganz viele schöne Erinnerungen. Das ist der Badesee, die Schlicht. Und alle, die hier wohnen, kennen eigentlich diesen Badesee. Und es ist so ein wunderschöner, ungezwungener Treffpunkt im Sommer. Und da für mich das Element Wasser sowieso ein ganz tolles ist und ich auch sehr gerne schwimme, möchte ich das auch an meine Kinder weitergeben, bin im Sommer oft hier mit denen.
Das heißt, man kann sie auch noch jetzt als Ministerin mit 4 Kindern hier im Treiben erleben?
Unbedingt. Also am Wochenende, wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe, dann bin ich einfach nur Mama. Ja. Und dann packen wir im Sommer natürlich öfters mal die Badesachen und fahren hierher. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder Kontakt mit dem Element Wasser haben, dass sie natürlich auch schwimmen lernen. Ich glaube, schwimmen lernen ist generell was ganz, ganz Tolles und Wichtiges für Kinder. Und dass wir hier einfach ein paar schöne Stunden haben. Das ist eigentlich wie ein Kurzurlaub für uns.
Und die Prominenz, die mit dem Amt ja zwangsweise irgendwann einhergeht, stört dann auch nicht? Dann würden jetzt auch Leute zum Beispiel sie nicht einfach ansprechen. Also sie können dann ganz in dem Mama-Sein aufgehen?
Ich sehe das einfach gelassen. Wenn die Leute mich erkennen, wenn sie mich ansprechen, ist es natürlich was anderes, wenn man irgendwie gerade im Bikini irgendwo steht. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also ich werde hier auch öfters angesprochen, angequatscht und dann hat man halt ein kurzes Gespräch. Und wenn es zu lang dauert, weise ich schon drauf hin. Ich bin jetzt gerade mit den Kindern da und die sollen auch ein bisschen was von mir haben.
Wie alt ist das älteste, wie jung das jüngste Kind?
Die sind 2, 6, 7 und 9 Jahre alt.
Haben die Kinder hier teilweise schwimmen gelernt? Die 2-Jährige wird es ja noch nicht können, aber die anderen hier an diesem See?
Sie haben hier teilweise auch schwimmen gelernt und vor allen Dingen geht es mir darum auch, dass sie überhaupt keine Angst vor dem Wasser haben und Wasser einfach bei allem Respekt, den man natürlich haben sollte, wenn man noch nicht schwimmen kann, das Wasser was wahnsinnig Schönes ist und was den See hier auch ausmacht ist, hier gibt es richtig viel Tiere auch. Wir hatten auch letztes Jahr eine Schlange im Wasser entdeckt, hier gibt es Frösche, Kröten und das ist mir auch wichtig, dass die Kinder erleben, im Wasser sein, im Einklang auch mit allem, was so im Wasser auch lebt und rumkreucht und fleucht.
Und dass es auch so ein Zwischending gibt zwischen Medienberieselung, Urlaub woanders machen, sondern was kann ich denn hier für einen Urlaub machen, ne? Direkt um die Ecke?
Die Kinder sagen im Grunde, Mama, wir müssen doch gar nicht weit wegfahren im Urlaub. Die wollten hier ein Zelt aufschlagen. Gut, das geht natürlich nicht, weil hier Campen verboten ist. Aber tatsächlich kann man hierher fahren und man hat seinen Urlaub direkt vor der eigenen Haustür. Und das finde ich schon auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, die Schönheit vor der eigenen Haustür, dass man da nicht ewig weit wegfahren muss. Und das haben wir hier zum Glück, das ist sehr schön.
Jetzt sind wir hier ja eigentlich an so einem Urlaub um die Ecke-Punkt von Ihnen, aber auch hier gab es ein kleines politisches Projekt. Wir sitzen nämlich direkt davor, vor einem Kiosk, gell?
Ja, das stimmt. Also wer aus dem Raum Ludwigshafen, Speyer, Rhein-Pfalz-Kreis ist, der kennt die Schlicht. Und da stand mal zur Diskussion, dass der Kiosk hier auch weg soll. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich bin damit aufgewachsen, dass man hier immer hin konnte. Ich war sehr empört, als das im Raum stand. Und das war dann aus einer spontanen Laune heraus, Ende 2015, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen hier ein neues Schwimmen, um für den Erhalt des Kiosks zu protestieren. Ich bin hier am 1. Januar 2016 baden gegangen. Ich habe ganz schön gebibbert. Es gibt jetzt hier jedes Jahr ein traditionelles Neujahrsschwimmen am 1. Januar und hatte dann auch tatsächlich mal im Winter mit einer Lungenentzündung zu kämpfen und habe es seither nicht gemacht. Ich wollte es jetzt nicht machen, um im Wahlkampf nicht krank zu werden. Aber für 2022 habe ich es mir vorgenommen und mal gucken, ob irgendein Kind mitkommt.
Meine Kindheitserinnerung ist, wenn man schwimmen ist, im Schwimmbad oder an einem See, es müssen danach Pommes sein. Also bei mir ist das im Kopf mega verknüpft, oder? Sonst fehlt was.
Ja, also man braucht einen Snack. Und ich meine, wir sitzen ja jetzt hier auch, wenn man sich das vorstellt, im Sommer abends, die Sonne geht unter. Man hat wunderschönes Licht und man hat dann auch vielleicht einfach mal ein kühles Weizen. Das ist für mich echt Lebensqualität. Und da merkt man, dafür braucht es eigentlich nicht viel. Ein See vor der Haustür, eine schöne Umgebung, schönes Licht, Tiere, Natur und vielleicht noch ein kühles Bier dazu.
Die Mama ist im Wahlkampf und hat weniger Zeit. Die muss jetzt gerade noch die Welt retten. Wie vermittelt man das denen?
Die Zweijährige kann mit dem Begriff Ministerin oder Politik noch nicht viel anfangen. Die weiß nur, die Mama fährt zum Arbeiten oft nach Mainz. Und Mainz ist so der Inbegriff für Mama ist nicht da. Und für die anderen versuche ich das zu erklären, natürlich kindgerecht, dass ich gerade die Regeln aufstelle für Corona und dass ich ansonsten versuche, tatsächlich ein Stückchen die Welt zu retten. Dass es mir wichtig ist, die Umwelt zu schützen, die Natur, die Tiere zu schützen und dass ich möchte, dass, wenn die später erwachsen sind, es auch einfach noch eine gute Welt gibt, auch für deren Kinder später.
Was ich schön finde, das scheint schon ganz früh irgendwie alles angelegt gewesen zu sein in Ihnen, weil wohl in der Abi-Zeitung sogar schon stand, wird man viele Kinder haben, geht wahrscheinlich in die Politik. Was für eine Schülerin steckt denn hinter so einer Beschreibung von den Klassenkameraden?
Es wurde anonym verfasst. Also wer immer das geschrieben hat, hatte auf jeden Fall einen guten Riecher. Auch eine meiner ersten Kindheitserinnerungen sind einfach im Kinderwagen über irgendwelche Friedensdemos, Anti-AKW-Demos, Frauendemos geschoben zu werden. Ich war in der Schule eine Mischung zwischen politisch und eher ein bisschen aufmüpfig auch. Und dann bin ich irgendwann zur Grünen Jugend gekommen.
Hätten Sie es überhaupt für Möglichkeiten, einen anderen Weg zu gehen, was ganz anderes zu machen als Politik? Oder ist das quasi so ein starker Drang, Ungerechtigkeiten zu minimieren, dass es keinen anderen Beruf gegeben hätte?
Oh, ich glaube, da hätte es auch viele andere Berufe gegeben. Also der Drang ist auf jeden Fall da, aber ich war ja auch, bin jetzt über 20 Jahre politisch aktiv und davon war ich ja etwa die Hälfte der Zeit, also rund 10 Jahre ehrenamtlich aktiv, habe als Sprachlehrerin gearbeitet und das hat sich dann eher so ergeben, dass ich tatsächlich hauptberuflich in die Politik gegangen bin. Also ich glaube, man kann auch seine Flamme und seine Leidenschaft für Politik gut ehrenamtlich ausüben. Für mich war das nie so auf dem Zettel, dass ich dann irgendwann mal Politikerin werde oder sowas.
Könnten Sie sich auch tatsächlich, weil ich finde, das hört man auch so ein bisschen raus, wenn man so verschiedene Interviews liest, auch was ganz anderes vorstellen, mehr so in Richtung klassisches Aussteigerleben, irgendwo ganz was für sich, ganz klein, ganz reduziert?
Ja, absolut. Das wäre für mich auch ein ganz konkretes Lebensmodell, wo ich mich gut wiederfinden könnte. Mein Mann ist ja auch aus Schottland. Das heißt, er lebt sozusagen in einem anderen Land. Und ich kann mir eigentlich auch gut vorstellen, dass wir nochmal auch beispielsweise in einem anderen Land leben. Ich fände das beispielsweise toll, Spanien, Südfrankreich oder sowas die Ecke. Und dann auch nochmal was ganz anderes zu machen. Als Sprachtrainerin, er ist auch Sprachlehrer. Als Englischsprachlehrer kann man ja praktisch überall arbeiten. Also das könnten wir uns auf jeden Fall vorstellen.
Sie können ja, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Sprachen sowieso schon von Haus aus. Macht ja, glaube ich, einen anderen Blick für die Welt.
Es ist eigentlich eher so eine Leidenschaft und ein Hobby. Aber tatsächlich, ich glaube, es sind 7 oder 8 Sprachen, genau.
Ich will sie jetzt alle hören, weil dann fragt man sich wirklich, was für Sprachen sind. Sind es die Weltsprachen oder ist was ganz Exotisches dabei?
Ich hatte immer schon Fable für die romanischen Sprachen, also Spanisch, Französisch, Italienisch, spreche auch alle 3 Sprachen. Bin dann zum Estnischen gekommen und habe mal in das Koreanische und in das Russische reingeschaut. Das Estnische, das ist auch echt so meins.
In allen guten Sprachen, die jetzt sicher sitzen, hätte ich gerne mal den Satz, Mama muss die Welt retten.
Jetzt haben sie mich aber erwischt, ja. Mama has to save the planet. Protège le planète. Dann proteggiare il mundo. Ja, proteggere el planeta, el mundo. Das wäre Spanisch und tatsächlich Estnisch, Koreanisch und Russisch, die sind so weit angestaubt, das kriege ich jetzt so nicht hin. Aber Estnisch wäre, um mal was auf Estnisch zu sagen, Tere, kuias leheb. Hallo, wie geht's?
Klingt aber richtig schön im Ohr. Aber ich bleibe jetzt mal beim Italienischen hängen, weil Ihre Großmutter kommt aus Sizilien und bei der sind Sie auch aufgewachsen. Hat die, sage ich mal, zu diesem ganzen politischen Bewusstsein und Engagement was beigetragen? Weil meine Oma, sage ich jetzt mal, war hauptsächlich da, die hat gekocht und Bücher vorgelesen, also ganz klassisch und hat gestrickt. War Ihre Oma eine politische?
Das kann ich jetzt von meiner sizilianischen Oma nicht wirklich behaupten. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit bei ihr verbracht. Ich habe vielleicht durch sie eher gelernt, und das hat mich schon sehr geprägt, dass sie ihr Leben lang, sie hat viele Jahrzehnte dann in Deutschland gelebt, Probleme mit der Zugehörigkeit hatte.
Ich beschreibe jetzt mal, wie wir hier sitzen am See. Wir sind ja so ein Alter, man könnte das jetzt auch für so einen Freundinnentreff halten. Also Anorak, Wollmütze, Wanderschuhe. Arbeiten Sie aktiv dran, dass das bleibt?
Tatsächlich wurde mir nach der einen oder anderen Begegnung auch schon mal das Feedback gegeben, sie sind ja irgendwie total normal, sage ich jetzt mal. Klingt vielleicht merkwürdig. Ich glaube, an dem Tag, an dem ich irgendwie im Elfenbeintürmchen verschwinde und ich auch ein Stück weit nicht mehr ich selbst sein kann, dann habe ich nur nicht nur ich ein Problem. Ich versuche einfach so zu bleiben, wie ich bin. Es ist manchmal natürlich nicht ganz einfach, aber da helfen mir vor allen Dingen meine vier kleinen Kinder, weil wenn ich nach Hause komme, ist es denen gerade wurscht, was ich vorher für Termine hatte. Da ist die Windel voll oder der eine hat dem anderen das Buch weggenommen und das ist die Realität, das ist das Leben. Ich habe im Kopf sehr viele, doch sehr merkwürdige Grundschulwitze, die meine Töchter mir erzählen.
Die sind ja fast so schlecht, dass sie wieder gut sind meistens.
Ja, da gibt's irgendwas. Moment, ich überlege gerade, dass ich ihn richtig zusammenkriege. Ich bin keine gute Witzeerzählerin, muss ich dazu sagen. Mein Vater kann das par excellence. Bei den Kindern erlebe ich auch Talent. Ich vergesse immer die Pointe. Also, das Pferd fohlt, die Kuh kalbt. Was ist mit unserem Kanarienvogel? Ja, der Kanarienvogel eiert.
Gut, so funktionieren ja. Es sind oft so geile Sprachwitze.
Genau. Ja, es ist ein Witz meiner Grundschulkinder. Genau.
Es gibt ja einen Menschen in der Familie, den Sie bewundern, weil er eigentlich ganz gut mit sich klarkommt. Das ist der Schwiegervater, oder? Was macht er denn?
Ach so. Ja. Mein Schwiegervater ist Schotte und wohnt in der Nähe von Edinburgh und ist tatsächlich auch ein sehr politischer Mensch. Er hat einen wahnsinnigen Literaturbestand und das ist auch eigentlich seine Hauptbeschäftigung. Also manchmal liest er pro Tag ein Buch. Er war lange Jahre ein linker Gewerkschafter. Wenn wir uns treffen, dann entspinnen sich bei einem guten Glas Whisky auch immer hochphilosophische und hochpolitische Diskussionen. Und das ist schon toll, so einen Schwiegervater zu haben.
Können die Kinder dann auch alle Englisch? Wahrscheinlich wachsen die zweisprachig auf.
Ja, also die Kinder wachsen alle zweisprachig auf. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Und die Familiensprache zu Hause, also ich spreche zu Hause mit meinem Mann auch nur Englisch. Ich spreche Deutsch mit den Kindern und für die ist das total automatisiert. Also wir sitzen am Abendessenstisch, die rufen mir was auf Deutsch zu und rufen meinem Mann was auf Englisch zu. Das geht wild hin und her.
Sie waren in Kambodscha eine Zeit lang.
Ja, richtig. Also ich habe nach dem Studium, hatte dann auch große Empörung von Professoren, die gesagt haben, bewirb dich, mach was, Karriere. Und ich habe gesagt, alles wurscht, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Weltreise. Ich war dann unterwegs mit dem Rucksack alleine ein Jahr und bin durch Kambodscha gereist. Und es entstand eher so zufällig, dass ich dort in einem Waisenhaus gearbeitet habe, eine Zeit lang, ehrenamtlich. Und das war schon sehr, sehr bewegend, weil zum einen zu sehen, wie wenig dort auch die Waisenhäuser haben. Also es gab morgens, mittags, abends trockenen Reis, manchmal ein bisschen was dazu. Und wie sehr die Kinder sich auch gesehnt haben, einfach nach ein Stück weit Unbeschwertheit. Also schon allein Fußball zu haben, mit dem man spielen konnte. Die waren eigentlich immer auf dem Gelände, die durften auch nicht raus, weil in Kambodscha ja noch sehr, sehr viele Minen liegen. Und das wäre einfach lebensgefährlich gewesen, einfach mal einen Ausflug zu machen.
So ein Kontrastprogramm, vielleicht auch diese innere Freiheit zu sagen, das Amt und was es einem alles an Privilegien, Finanzvorteilen und Macht bietet, ist nichts, woran ich klebe. Liegt das auch an solchen Erfahrungen?
Mag durchaus sein. Ich finde, dass man sich immer vor Augen halten sollte, wenn man auch viele Entscheidungsbefugnisse hat, dass sowas immer auf Zeit ist. Und gerade in der Politik ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das auch immer mitzudenken. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, ich habe jetzt die Chance, ganz viel gestalten und bewegen zu können. Das tue ich. Und ich beschäftige mich wenig, was danach kommt, weil ich nutze jetzt die Gelegenheit. Und wenn es vorbei ist, dann ist es auch absolut okay. Und dann mache ich was anderes und dann werde ich auch aufblühen und glücklich sein in dem, was ich vielleicht anderes später mal mache. Genau.
Was ja so ein guter Hinweis ist, wenn es jetzt eine Auszeit gibt, also zum Beispiel so ein Familienurlaub, wie sieht der denn dann aus? Da blitzt ja manchmal schon so rein, wonach man sich sehnt.
Was mir dann wichtig ist, ist auf jeden Fall Wasser. Wir sind hier ja auch an einem Badesee, also das Element Wasser, Schwimmen, am Wasser sein, natürlich auch in der Natur sein. Also ich bin jetzt nicht so die Schwimmbadgängerin. Ich mag eher Naturbadeseen und natürlich das Meer, absolut. Und dann auf jeden Fall viel und gut essen. Das gehört auch auf jeden Fall dazu und in den Tag reinleben. Das finde ich ganz, ganz toll, gerade wenn man sonst irgendwie so durchgetaktet ist, einfach mal überhaupt nicht aufs Handy oder auf die Uhr gucken und einfach das machen, was auch gerade für die Kinder zum Beispiel schön ist. Ob es ein Spaziergang ist, ein Buch lesen, abhängen, ans Meer gehen.
Hotel oder Camping?
Hotel oder Camping, dann ganz klar Camping. Allerdings ist mein Mann sehr unglücklich ob der Größe unseres Zeltes mit 4 Kindern. Und das letzte Mal hat es irgendwie Stunden gedauert. Und das hat ihn dermaßen frustriert, auch weil ich völlig talentfrei da auch nicht wirklich eine Hilfe bin, dieses riesige Zelt aufzubauen. Also wir sind dazu übergegangen, tatsächlich diese Mobile Homes auf Campingplätzen zu nutzen, um meinem Mann die Nerven zu schonen mit dem Zelt.
Also ich finde ja, so wenig haben und alles banale alltagsmäßig selbst zu machen, ist ja auch eine Form von runterkommen. So schräg das klingt, man denkt ja immer, ich will gar nichts mehr machen. Aber in Wahrheit ist es so, wenn man sich selbst versorgt, ist eigentlich die ultimative Entspannung.
Ja, das finde ich auch. Und ehrlich gesagt, was ich im Urlaub auch einfach schön finde, ist, sich für Kochen richtig Zeit zu nehmen, mit den Kindern zusammen zu schnippeln und einfach irgendwas kochen. Natürlich vor Corona haben wir auch oft Urlaub mit Bekannten gemacht. Dann waren wir auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 12 Erwachsene und 8 Kinder oder irgendwie sowas. Also auch richtig für viele Menschen zu kochen. Und vor allen Dingen viel, viel Zeit draußen zu verbringen und den Kindern auch wirklich die Schönheit der Natur nahezubringen, das ist für mich schon ein perfekter Urlaub. Und das geht auf dem Campingplatz meines Erachtens besser, als wenn man in irgendeinem Hotel sitzt.
Ich weiß ja, dass Sie schon mit 15 Vegetarierin geworden sind, 14 sogar, und durchgehalten haben. Ist es für die Kinder schon ein Thema, also dass die mitmachen wollen, oder leben die noch kulinarisch alle Freiheiten?
Also eine Tochter, die isst einfach alles. Also ich glaube, wenn ich der sagen würde, in Frankreich isst man Frosch, würde sie bestimmt sagen, hey, wow, lass mich mal probieren. Also die isst auch gerne Muscheln und so Sachen, wo es mich schon beim Gedanken daran schüttelt. Die andere Tochter wiederum, ich würde mal sagen, die ist eher so wie ich. Die hat einen starken Willen, ist sehr dickköpfig und jetzt seit etwa 2 Jahren vegetarisch unterwegs. Sehr, sehr empört auch, dass ihre Geschwister noch Fleisch essen. Aber das müssen die unter sich ausmachen.
Ja, aber da kann man am Tisch, finde ich, ja schon mal politische Diskussionskultur üben. Insofern super, oder?
Ja, absolut. Und jetzt merke ich, wenn die Töchter dann lesen können, dann fängt es auf einmal an, Mama, wo kommt eigentlich das Soja her von der vegetarischen Wurst? Und wären eigentlich sind Weizen- und Lupinenprodukte viel besser, das stimmt, die kaufen wir auch. Davon schmeckt natürlich dann wiederum nicht alles. Also es gibt schon sehr politische Diskussionen auch um das Essen, aber ich finde das ausgesprochen gut, dass meine Kinder da so aufgeweckt sind. Und ein Supermarktgang, der endet auch manchmal in irgendwelchen Diskussionen, dass mein Sohn irgendwas will, wo die andere Tochter sagt, nee, das hat gerade keine Saison, das kommt nicht in den Einkaufswagen. Ich finde das eigentlich sehr gut, gerade im Bereich Konsum. Also wir haben jetzt als Familie seit anderthalb Jahren umgestellt, dass wir im Grunde nur Secondhand-Kleidung kaufen, weil es einfach nachhaltiger ist. Und ach ja, ich muss ja in der Politik öfter so schicke Sachen tragen, irgendwie Hosenanzüge und weiß der Kuckuck was. Das kaufe ich am liebsten Secondhand, ja. Eigentlich nur, genau.
Ja, das finde ich, das ist schon eine Form von Selbstdisziplin. Aber da hat ja Joschka Fischer auch schon eine Lanze für die Turnschuhe gebrochen. Vielleicht muss es gar nicht mehr schick sein in Zukunft, wer weiß, ne? Nee, denke ich mir ja, immer, aber es verändert sich ja viel.
Aber Secondhand kann auch schick sein. Muss ich echt sagen, ich kriege öfters mal einen Kommentar, Mensch, toller Hosenanzug, wo hast du den her? Und dann nenne ich die Website, wo ich das gebraucht gekauft habe. Und es bringt mir natürlich auch Vorteile. Ich sag mal, von meinen Arbeitszeiten her, abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Shopping-Mensch bin. Also ich weiß, dass andere das toll finden. Wenn ich mal Zeit habe, dann bin ich lieber an der frischen Luft und nicht irgendwie in Geschäften. Insofern kommt mir das auch entgegen mit dem Secondhand.
Nee, genau. Also ich meinte nicht nur, dass Secondhand quasi, dass das ein Thema ist, sondern dass es vielleicht irgendwann gar nicht mehr schick sein muss.
Ja, ich hoffe, dass sich da auch einiges weiterentwickelt. Wenn ich so schaue, so aus dem Archiv, so alte Aufnahmen, sehr männerlastig, die Politik, alle in Anzug, in Krawatte. Dann ist es jetzt zum Glück etwas weiblicher, bunter und vielfältiger geworden. Und der Dresscode ist auch schon etwas aufgebrochen worden. Ich habe es lieber ein bisschen unverkrampft. Und zur Not mache ich halt kurz irgendwie einen Spruch, um die Stimmung aufzulockern. Aber ich finde, die Politik sollte jetzt nicht allzu bierernst und hochformalistisch daherkommen. Weil am Ende des Tages repräsentiert man ja auch die Menschen. Und die Menschen sind auch bunt und vielfältig.
Vielen Dank, Anne Spiegel.
Urlaubsfeeling mit Anne Spiegel, Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz.